Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Heute geht es um Mumien. Was wollen sie? Und sind sie nur so wütend, weil ihr Outfit so hässlich ist? Fragen über Fragen, die es zu klären gilt. Aber werden wir mal sehen, in was für eine Geschichte wir da heute eigentlich verwickelt werden. Die Zuhörenden können dich nicht sehen, aber du kannst wenigstens so tun, als würdest du lächeln. Sonst packe ich dich in einen Sarkophag und mache ein richtig hässliches Emoji über dein Gesicht.
Dann muss ich mir den Kram heute nicht antun.
Ja, ich sehe da ein ganz fröhliches, unverstelltes Lächeln auf dem Gesicht meines heutigen Gastes. Amelie!
Hallo!
Hallo Amelie, kennst du persönlich eine Mumie oder hast du Antworten auf die Fragen? Eben, hast du nicht. Deswegen fangen wir direkt an. Kommen wir direkt zum Einstieg unserer heutigen Service-Sendung mit der Headline im Stile alter BuzzFeed-Tipps.
Angebrochene Mumien zu Hause? Wirf sie nicht weg. Drei Dinge, die du mit den alten Lumpenleuten noch anstellen kannst.
Sehr gut.
Wir beginnen mit den Haushaltshacks. Erstens, mach Medizin draus. Um diesen einfachen Haushaltshack durchzuführen, brauchst du nur eins Mumie, eins Fleischwolf oder Cutter, einen Mörser. Jo. Mumia ist, ihr ahnt es?
Medizin? Nein. Mumia ist?
Pulverisierte Mumie.
Ach, Mumia ist, jetzt hab ich
Mumia, so heißt die Medizin.
Ja, aber das gibt's doch nicht als Medizin tatsächlich. Wo denn bitte?
Gab es.
Vielleicht gibt es das auch noch. Hallo, ich hätte gern 500 Gramm Mumia.
Ist kein Witz, halt dich fest.
Ich halte mich am Tisch fest die ganze Zeit.
Mumia wurde bis in die 1920er hinweg als Heilmittel verwendet und von bekannten pharmazeutischen Unternehmen vertrieben. Ich meine, ja, Heroin und Koks waren zu der Zeit halt auch total fein und sogar noch in noch früheren Zeiten. Denn Heroin war schon bei den alten Ägyptern bekannt und bei den jungen Ägyptern, die hatten garantiert eine großartige Zeit. Der Kreis schließt sich. Man konnte Mumia in Pillenform zu sich nehmen, sich auf die Haut reiben oder einfach direkt in die Wunde geben. Klingt toll.
Das ist bestimmt super. Mich erinnert das ein kleines bisschen an die Demeter-Praktiken, ehrlich gesagt, weil die auch mumifizierte Tiere verbuddeln und das 3 Monate lang im Feld lassen und dann ist das ganz furchtbar hilfreich für die Ernte.
Ja, stimmt, aber du reibst dir die toten Tiere ja nicht auf die Haut, die sollen nur der Ernte helfen.
Stimmt, also ich lasse sie nur mit meinem Gemüse verwachsen. Was
genau,
ja. Lecker.
Mumia wurde angeblich vor rund 2000 Jahren zum ersten Mal verwendet und ab dem 12. Jahrhundert nach Europa importiert. Etymologisch stammt der Begriff Mumie übrigens vom arabischen Wort Mumia und dem persischen Mum ab. Klingt total mysteriös und bedeutet übersetzt
Mumiens. Nein.
Wachs oder Erdpech, also Bitumen, das schwarze klebrige Zeug so. Denn Wachs wurde als wertvolles Heilmittel verwendet und aufgrund der Ähnlichkeit des Bitumen und dem harzigen Balsamierungsstoff der alten ägyptischen Mumien hat man die mumifizierten Körper danach benannt. Mhm. Da Worte unsere Gedanken prägen, wurde vermutlich aus der Übertragung der Begrifflichkeit des vermeintlich heilenden Wachses auch die Zuschreibung der heilenden Wirkung der Mumien. Im 16. Jahrhundert wurde dann ein Verbot des Mumienhandels mit Europa erlassen, weil die einfach keinen Bock hatten, dass Europäer ihre Vorfahren zu medizinischen Zwecken snacken. Spießer.
Ich glaube, die Vorstellung.
Ich kann mir genau vorstellen, wie die Leute reagiert haben. Wo kommen wir denn da hin? Jetzt darf ich nicht mal mehr Tote zermahlen. Danke, Merkel.
Welche Wirkung sollte das gehabt haben? Also einfach desinfizierend oder?
Ja, heilend. Gegen alles. Einfach gegen alles.
Gegen alles. Reibst dir einfach irgendwo hin Kopfschmerzen.
Ja, Mumie drauf. Mumie drauf.
Geil.
Covid, Mumie drauf. Damals, und da kommen wir jetzt, hatte übrigens fast jede europäische Apotheke ihre eigene Mumie.
Wie, es gab eine Mumie und da wurde immer
jede
so ein bisschen
Apotheke
was,
hatte so, ja, weiß ich nicht.
Da
ja.
wurde immer so ein bisschen so wie so ein Dönerspieß. So ein bisschen was abgetragen.
Oh Gott, ja. So, die medizinisch-technische Angestellte oder wie das heißt, musste dann nach hinten. Kannst du noch mal einen kleinen Fingermumie mitbringen?
Jo. Scheiße, ey. Und dann, was wurde die ganze Mumie verarbeitet? Also es wurden nicht nur die Verbände verarbeitet, sondern es wurde sozusagen dieser ganze Mensch zerteilt, zermahlen. Ja gut, das ist ein Fleischwolf, klar.
Ich meine, es ist so wie dieses Konzept, was heute, weißt du, wenn Tiere geschlachtet werden und man rühmt sich damit, das ganze Tier zu verwenden. Mhm. Tail, wie heißt das? Nose to Tail oder so. Ne, und Verarbeitung von ganzen Schweinen oder so, als würde es das besser machen. Ja, ein bisschen, aber ne, so hat man das mit der Mumie gemacht, ja. Mhm, komplett schön. Einmal ganze Mumie.
Immerhin, also gut sinnvoll verwendet von Kopf bis Fuß.
MumienhändlerInnen waren ja aber nicht blöde, ne, wegen des Verbots. Gesetze hielten sie nicht auf und sie haben einfach irgendwelche Gehängten und sonstige frische Verstorbene im Wüstensand vergraben und somit Mumien gefaked. Mhm. Nach dem Motto, ey, hier, guck mal, ist noch eine. Die ganzen Gräber sind schon ausgeraubt, aber ich habe hier zufällig noch eine gefunden. Dumme Europäer kaufen einfach alles.
Krass, ja.
Aber, wie wir alle durch Memes wissen, der Markt regelt. Daher wurde auch noch im 18. und 19. Jahrhundert verstärkt durch den Archäologieboom reger Handel mit diesen menschlichen Überresten betrieben. Mumia vera war ein helles, schokoladenfarbenes Pulver, dessen Preis sich nach Pfund beziehungsweise Kilogramm bemaß, ne? 500 Gramm Mumie, was du vorhin gesagt hast. Aber man konnte auch ganze Köpfe nach Stückpreis erwerben.
Oh Gott. Und das gab es weltweit in Europa?
Also Europa weiß ich, weltweit weiß ich jetzt nicht.
Gut, weil ich meine, also so, manche haben ja heute auch noch so einen Drang dazu, Nashornhorn zu essen, weil das
die Nashornhorn.
Ja.
Ja.
Nashorn. Horn. Weil es die Potenz steigert oder bestimmte Lebewesen lebendig zu verspeisen, weil es irgendwelche heilenden oder aphrodisierenden.
Mhm. Ist ja auch so. Ich gönne mir auch regelmäßig so einen Tapir-Penis. Ja, nee, es ist so.
Ja, es ist doch richtig krank, ey.
Ja, diese Idee, dass der Körper halt irgendwelche magischen Kräfte besitzt, die mit dem Geist verbunden sind und die weitergegeben werden können, indem man sie verspeist. Daher stammt ja eigentlich auch das Menschenessen, also der Kannibalismus, dass man die Gehirne der Erlegten isst, damit man deren Kräfte übernimmt.
Okay.
Und auch einige andere Sachen, wie eben diese Heilmittelgeschichten und so. Ja. Und auch der Glaube halt an diese magische Verquickung von Körper und Geist und so. Naja. Wenn man jetzt meint, dass Pharmafirmen, die es ja damals auch schon gab, so etwas nicht korrekt aufarbeiten würden, dann kann man ja einfach mal googeln. Ich zitiere einfach mal von der unterhaltsam aufgemachten Unterseite der Unternehmensgruppe des heute noch erfolgreichen Pharmaunternehmens Merck.
Mumifix.
Aus Darmstadt. Nein, aber Merck kennst du, oder? M-E-R-C-K.
Ja.
Und ich würde mal sagen, ihr urteilt selbst, wie ihr diese Darstellung findet. Also ich zitiere jetzt von der Website. Das Merck-Unternehmensarchiv hat Leichen im Keller. Und das wortwörtlich. Das steht auf deren Unternehmensseite. Es war ein in Holz eingefasster Glaskasten, erinnert sich Sabine Bernschneider-Reif. Und darin lagen dicht gedrängt zwei Köpfe, ein bandagiertes Paar Füße und ein einzelner Fuß ohne Umhüllung. Die Leiterin von Corporate History schreckte dieser Fund an einem ihrer ersten Arbeitstage 1999 in Darmstadt nicht weiter. Denn die Aufschrift Mumia vera aegyptica war der studierten Apothekerin und promovierten Pharmaziehistorikerin vertraut. Teile von Mumien aus Ägypten, sie wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Medikament verwendet. Und richtig, 12 Goldmark kostete noch 1924 ein Kilogramm davon, laut Preisliste der Firma E. Merck Darmstadt.
Krass. Heftig. Das ist krass.
Lustig, wir haben früher
lustig
Körper aus Ruhestätten geholt und zermahlen und verkauft.
Wenn sie es denn waren. Oder halt irgendwelche armen Erhängten, die in der Wüste verbuddelt wurden und da reingeschleppt wurden und sonst welche Krankheiten hatten. Und das haben sich Menschen dann auf ihre offenen Wunden gerieben.
Es wird dann auf dieser Website noch anschließend kurz auf Paracelsus eingegangen, denn im 17. Jahrhundert wurde der Begriff Mumie auch als eine Beschreibung eines Vorgangs in der magisch-medizinischen Auffassung verwendet, das, was ich eben schon meinte, die sich dann an Paracelsus orientierte. Der war übrigens ein Schweizer Arzt und Naturphilosoph, der zwischen 1493 und 1541 lebte. Er verknüpfte den Begriff Mumie mit der Auffassung, dass jedem Menschen ein, Zitat, überaus feiner, subtiler, geistiger Teil angeboren sei, der in die Körperteile und Blutgewebe sowie Ausscheidungen vorhanden ist und übergeht und auch eine Zeit lang nach dem Tod in den Teilen verweilt.
Mhm.
Also daher kommt das, ne? Also oder ein Teil. So, also dadurch hat sich dieser Begriff auch Mumie nochmal in so eine andere Richtung entwickelt, weil er das irgendwie so, naja. Es klingt ein bisschen wie Voodoo oder halt diese kannibalistische Denkweise. Und bei Paracelsus geht es dann noch um die Möglichkeit, per Transplantation im Sinne des animalischen Magnetismus Wunderdinge zu erschaffen. Also ich meine, es gibt einige Dinge, die wir vor kurzer Zeit noch als richtig bekloppt erachteten. Und an Stuhlspenden wird ja aktuell auch noch geforscht. Ich glaube, wir sollten einfach mal wieder anfangen, an Leichen zu snacken, zu gucken, ob es was bringt.
Die neue Covid-Formel. Gab es schon mal, da gibt es noch genug Antikörper in den Körpern.
Okay, kommen wir einfach zum zweiten Hack. Verwende Mumien für dein nächstes Kunst-DIY, das du voller Elan anfängst und nie zu Ende bringst, weil sein Fluch dich eingeholt hat oder deine Prokrastination. Irgendwann wurde Mumia nämlich auch als Substanz für die Kunst entdeckt. Mhm. Ein schönes braunes Pigment, Mumienbraun, war geschaffen.
Jo, was einfach nur zertrocknete, zerquetschte Körperflüssigkeiten und Organe und sowas ist.
Ja. Es gibt schöne Bilder, die damit gemalt wurden.
Schöne Braun.
Da bekommt diese rosé-zentrische Frage aus der Grundschule, wenn man sich so einen Farbkasten teilen musste, kannst du mir mal eben Hautfarbe geben? So eine ganz andere Bedeutung. Der Kunstwissenschaftler Kurt Wählte erwarb Reste des Mumienbrauns aus einer Berliner Künstlerfarbenfabrik, um sie seinem historischen Materialienarchiv hinzuzufügen, das heute der Hochschule für Bildende Künste Dresden zugehörig ist. Das nur mal am Rande bemerkt, also da kann man sich das noch reinziehen, ausleihen, glaube ich nicht. Ein Zeitzeuge zu der Zeit, als Mumia noch als Farbe verwendet wurde, schrieb dazu, und ich finde, es klingt schon irgendwie wie so eine altertümliche Form einer Google-Rezension, Zitat: Nennen die dasselbe noch Mumia, ob es etwas Besonderes wäre, obgleich es ein Arm oder Bein von einem verfaulten oder gehängten Lazarus oder einem anderen pockigen Bordellbock gewesen sein mag. Recht hat er. Ich meine, wenn ich schon ein schönes Bild mit Leichenfarben malen will, dann ja wohl von einer echt ägyptischen Mumie. Das heißt ja auch Mumienbraun und nicht Unterschichtsumbra. Ja.
Oh.
Im Wikipedia-Artikel heißt es dazu übrigens, Mumia wird heute aus ethischen Gründen nicht mehr akzeptiert. Ich finde es schön, dass da nicht steht, von wem. So, wird nicht mehr akzeptiert. Wo? An der Kunsthochschule? Ganz ehrlich, da habe ich an der HFK Bremen ganz andere Dinge gesehen. Ich meine, gut, das Blut, mit dem die da gemalt haben, kam, glaube ich, aus ihnen selbst. Glaube ich.
Und nicht aus den Adern.
Na, das sowieso vielleicht auch nicht. Es war unter einem Menstruationsblut, aber... Da haben wir nicht drüber gesprochen.
Wir wären
war einfach da.
Vielleicht ist das auch nochmal ein Markt, aber darüber, da reden wir später drüber.
Okay, Cut. Hack Nummer 3. Shake it like it's dead. Mache Mumienshakes oder Energy Drinks. Archäologisch werden Mumiensnacks inzwischen zum Glück als das eingestuft, was sie sind. Grabschändung und vor allem Kannibalismus.
Mhm.
Aber Menschen essen ja alles Mögliche an Mist, hatten wir eben schon, ne? Mist, den sie nicht essen sollten. So Kaffeebohnen, die durch Katzenärsche gewandert sind.
Lebende Tiere.
Diverse Gallensäfte, Waschmittelpots, guckt euch TikTok an oder tut's lieber nicht. 2018 glaubte man in Ägypten, die Reste Alexanders des Großen in einem großen schwarzen Granitsarkophag gefunden zu haben. Bauarbeiter waren zufällig auf das Grab gestoßen. Man hatte es geöffnet und drei Leichname gefunden. Eine Frau, circa Mitte 20, ein Mann um die 30 und ein Mann um die 40. Die ägyptischen Medien durchzog die Furcht eines Luches, der jedoch zunächst erstmal nur die direkten Entdecker und demnach Leichenschänder befallen sollte. Einer der Entdecker wurde daher zitiert. Ich habe als erstes meine Hand ins Grab gesteckt und seht mich an, mir geht es blendend. Danach war er tot, nein Quatsch. Die älteste der drei Leichen hatte ein Loch im Schädel. Hat ihn wer erschlagen? Nö, das Loch war offenbar gezielt in den Schädel eingebracht worden und danach auch wieder verheilt. Also war der Mensch zu dem Zeitpunkt noch lebendig. Es hatte wohl jemand eine Trepanation an ihm durchgeführt. Chirurgisch korrekt heißt das, Loch in den Schädel rein. Man versucht es so, zum Beispiel Epilepsie oder Migräne zu heilen. Findet, soweit ich aus Emergency Room und Chicago Hope das noch weiß, auch heutzutage immer noch Anwendung, um Hirndruck zu verringern. Liquordrainage, dies, das. Interessant hieran ist, dass es im alten Ägypten im Gegensatz zu anderen Kulturen zu der Zeit relativ selten eingesetzt wurde. Die spannendste Tatsache an dem Fund ist jedoch das, was außer den Skeletten im Sarkophag vorgefunden wurde. Und ich spreche nicht von den Grabbeigaben in Form der drei goldenen Schmuckplatten, sondern von der mysteriösen roten Flüssigkeit, in der sie lagen. Mhm. War es eine Art Einbalsamierungsflüssigkeit? Aber die Leichen waren zerfallen, vielleicht also kein wirksames Mittel. Eine geheime Mixtur aus alter Zeit, die da ewiges Leben verheißen sollte?
Hat wohl nicht ganz so geklappt.
Der Spieleentwickler Innes McKendrick wusste aber sofort, was Sache war und startete dementsprechend eine Petition auf change.org mit dem Titel Let people drink the red liquid from the dark sarcophagus. Also lass die Leute die rote Flüssigkeit aus dem dunklen Sarkophag trinken.
Das ist auch das erste, woran ich denke. Irgendwo werden Leichen gefunden und dann gedacht, ich muss sie trinken.
Und ich will ein Recht darauf und deswegen starte ich eine Petition.
Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, lass ihn.
Pass auf,
die alles, was danach passiert, hat er absolut verdient.
Die Beschreibung war, wir müssen die rote Flüssigkeit aus dem verfluchten dunklen Sarkophag in Form einer Art kohlensäurehaltigen Energy-Drinks trinken, sodass wir seine Kräfte in uns aufnehmen und endlich sterben können.
Okay.
In einem Interview wurde der Petitionsersteller zitiert. Diese Entdeckung werde es uns allen ermöglichen, eine hellere, optimistischere Zukunft vorzustellen, in der die Erde Stück für Stück durch die Hände wütender, unsterblicher Götter verwüstet, auseinandergerissen und verzehrt wird. Meine Antwort auf die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Das Trinken des Sargwassers würde es uns ermöglichen, der virtuellen Hölle zu entkommen, die wir unwissentlich auf dem Planeten erschaffen. Und zwar dadurch, dass wir Jahrhunderte reinen ägyptischen Zorns einladen, uns zu verschlingen. Durch das Brauen der verfluchten roten Flüssigkeit zu einem kohlensäurehaltigen Energydrink mit hohem Koffeingehalt werden wir nicht nur in die Lage versetzt, die größte Energiequelle in ihrer reinsten Form zu nutzen, sondern ein Massenmarktprodukt zu erschaffen, das großartig aussieht und schmeckt.
Und er verdient das Geld daran?
Über 36.000 Menschen wollen das Zeug schlürfen und haben die Petition unterschrieben. Wow. Wie viele davon die Ironie des Erstellers gerafft haben, sei jetzt mal dahingestellt. Denn natürlich kam schnell raus, dass es sich bei der roten Flüssigkeit um etwas Externes handelte, was durch Risse eingedrungen war und die Leichen halt zum Teil weiter zersetzte. Nämlich um?
Keine Ahnung.
Abwasser. Aus der Kanalisation.
Mm, ja, das lecker.
Hier mal kurz eine Sicherheitsanmerkung an unsere Zuhörenden. Ich bin weder Medizinerin noch deine Mutter. Ich fordere dich hiermit weder dazu auf, Abwasser oder Mumiensäfte zu trinken, aber ich verbiete es dir auch nicht.
5 Euro pro Versuch.
Wäre nice, wenn du die Wut der Götter dann aber auf dich fokussierst, ne? Bitte, danke.
Ja, ich würde sagen, das können wir heute auch nicht mehr gebrauchen.
Ja, das stimmt. Wer von euch war das? Damit kommen wir zum 4. und letzten Haushaltshack der Dinge, die du mit angebrochenen Mumien anstellen kannst. Führe deine ganz eigene Riesenkatastrophe herbei, die unzählige Leben kostet.
Yay!
Wir befinden uns an einem Tisch in gehobener Gesellschaft. Es wird zu Abend gegessen. Man erzählt sich Geschichten.
Ich weiß nicht, ob Ihnen die Geschichte geläufig ist, aber dass sie hörenswert ist, da bin ich mir sicher.
Fahren Sie fort. Ich liebe Geschichten.
Vor mehr als 3500 Jahren im alten Ägypten starb eine Hohepriesterin des Gottes Amun-Re. Sie war eine äußerst schöne und geistreiche Frau. Ihr Sarkophag wurde kunstvoll mit ihrem Antlitz verziert und sie zeigte ihr einnehmendes Lächeln. 1864 trug es sich zu, dass Händler die Kiste mit ihren mumifizierten Gebeinen an einen Reisenden verkauften, der bereit war, unfassbare Summen dafür zu zahlen. Ganz außer sich war er, dass er dieses Prachtexemplar einer Mumie nach Hause bringen konnte. Ein äußerst eigensinniges Souvenir. Finden Sie nicht?
Wissen Sie, ich sammle Schneekugeln. Das ist auch äußerst spannend.
Weil später, es waren nur Wochen nach seiner Ankunft im Heimatland, mitsamt der Hohepriesterin im Gepäck, verlor er plötzlich all seinen Wohlstand und starb daraufhin einsam und verarmt an Kummer. 2 seiner Bediensteten, die ihm beim Transport des Sarkophages behilflich waren, starben innerhalb eines Jahres. Ein 3., der dabei nicht mithalf, aber sich verächtlich äußerte, verlor seinen Arm durch einen Schussunfall.
Oh mein Gott!
Der Mumienkoffer wurde nach London transportiert und mit ihm das gesamte Unglück, das ihm anhaftete. Die letzte Ruhestätte der Priesterin sollte fotografiert werden und so rief man einen Fotografen herbei. Er war begeistert von seinem Motiv und konnte es kaum erwarten, den Film zu entwickeln. Doch in der Dunkelkammer bot sich ein schreckliches Bild. Statt des kunstvoll verzierten Sarkophagdeckels zeigte sich das Abbild einer echten Jungfrau, jedoch mit einem Gesichtsausdruck, der an Bösartigkeit und Schrecklichkeit kaum zu übertrumpfen war. Die Geschichte sprach sich schnell herum, und da niemand sich bereit erklärte, solch ein verfluchtes Objekt zu besitzen oder gar noch dafür zu bezahlen, fand es seinen Platz schließlich im British Museum. Der Transporteur der Reise der Mumie zum Museum starb eine Woche später. Sein Helfer brach sich am darauffolgenden Tag das Bein. Auch das Museum beauftragte jemanden erneut, ein Foto zu machen. Doch die seltsame Verkettung unglücklicher Zufälligkeiten riss damit nicht ab. Zunächst zerschmetterte sich der zweite Fotograf den Daumen und als er heimkehrte, fand er eines seiner Kinder schwer verletzt auf, nachdem es durch ein kaputtes Fenster gefallen war.
Oh nein!
Schließlich endete sein Tag damit, dass er sich seine Nase bis auf den Knochen abschnitt und seine gesamte Fotoausrüstung zerbrach.
Wie hat er das denn geschafft?
Das aufgenommene Foto zeigte im Nachhinein erneut, wer dafür verantwortlich war. Eine Frau voller Bösartigkeit, mit Augen voller lodernder Wut, die zu glühen schienen.
Ach je, das ist ja wahrlich eine ganz unheimliche Geschichte, die Sie uns da erzählen. Zum Glück entfernen wir uns immer weiter vom British Museum und diesem schauderhaft verfluchten Ding.
Gnädigste, ist Ihnen denn bewusst, was sich unter uns befindet?
Das Wasser natürlich.
Die kalte See in der Tat, aber direkt unter uns befinden sich zunächst die Lagerräume und in ihnen, gut verpackt von einer reichen Amerikanerin, mit Hilfe bestechlicher Museumsangestellter auf eine sehr lange Schiffsreise geschickt, der Sarkophag. Und in ihr die Mumie der Hohepriesterin des Amun-Re.
Diese Geschichte von William T. Stead, also das ist derjenige, der die Story in unserer Story erzählt hat, amüsierte und faszinierte offenbar die anderen Gäste der RMS Titanic. Denn diese Geschichte soll er wirklich dort erzählt haben, kurz vorm Untergang.
Gruselig. Gruselig, gruselig.
Es gab Zeugen, die angaben, dass Stead solch eine Geschichte an Bord erzählt haben solle. Und auch Überlebende, die sagen, dass der Kapitän wie verwandelt war, nachdem ihm jemand das wohl faszinierendste Gepäckstück gezeigt hatte. Und dass er fortan nur regungslos starrend Vollgas gab, auch im Angesicht eines riesigen Eisberges. Ja, der Erzähler William T. Stead war eben das, ein Geschichtenerzähler, aber auch ein Journalist am Puls der Zeit. Einer, der die Zukunft besser und gerechter gestalten wollte. Er war dem Spiritismus zugeneigt, aber er machte auch eine sehr realitätsnahe Aussage. Denn er war der Autor von How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor. Eine Kurzgeschichte, die häufig als eine der Prophezeiungen des Titanic-Untergangs genannt wird. Du kennst die X-Faktor-Geschichte?
Nein.
Es gibt eine X-Faktor-Folge, da erzählt uns Jonathan Frakes von einem Journalisten, der einen Artikel schreibt, wie er das sieht mit den neuen Streamlinern, mit den neuen Schiffen damals und so und dass da so ein Schiff untergehen wird und wie das ablaufen wird. Und die Geschichte ist wahr. Also es gab diesen Zeitungsartikel vor Untergang der Titanic und er beschrieb, was das Problem war, mit zu wenig Rettungsbooten ausgestattete, riesige, unsinkbar scheinende Schiffe.
Gut, aber die gab es, glaube ich, vor jeder neuen großen Erfindung und vor jedem. Also so, ne, sowas gab es vor den ersten Flugzeugen garantiert. Ja, sowas
der Fernseher macht uns bescheuert und willenlos und blind.
Und der NX-Faktor wurde, glaube ich, sehr oft die Titanic verwurstelt.
Ja gut, aber das Ding ist halt, das gab es wirklich. Also es gab diesen Artikel von ihm, der davor warnte vor diesen Schiffen und dass sie zu wenig Rettungsboote hätten. Diese Geschichte wurde 1886 veröffentlicht und sie endete mit dieser eindrücklichen Warnung. This is exactly what might take place and what will take place if the liners are sent to sea short of boats. Also mit zu wenig Booten ausgestattete Schiffe losgeschickt werden. Mhm. Und umso tragischer, dass er auf die Titanic ging und dort starb.
Okay.
Und dass er mit der Mumie am Meeresgrund sein ewiges Grab fand. Wobei, die Mumie liegt da vermutlich nicht. Denn sie soll mit Hilfe eines Rettungsbootes gerettet worden sein. Entschuldigung, Madam. Entschuldigung, Sie können hier nicht Platz nehmen. Sie sehen doch, die Mumie sitzt da schon.
Dann bleibe ich auf dem sinkenden Schiff. Alles klar. Gute Reise.
Die offizielle Erklärung lautet übrigens, dass es nie um die wirkliche Mumie der Hohepriesterin ging, sondern dass damals, so wie heute immer noch unverrückt in der Zwischenzeit, der bemalte Sargdeckel von ihr im British Museum ausgestellt wird und wurde. Also es gab nie diese Mumie im British Museum. Aber da fragt man sich, warum wird denn ein Sargdeckel ausgestellt? Wo ist denn die scheiß Mumie?
Klein gemahlen und in der Bordapotheke.
Oh Gott, nein. Es wird halt ausgestellt ohne Mumie, nur der Deckel. Ich meine ganz ehrlich, Tupperdosendeckel ohne Behälter sind ja wohl gruseliger als so eine oller Mumiendeckel ohne Mumie.
Oh, und viel wertvoller.
Aber ich meine, fahrt doch mal ins Museum, guckt euch das Teil an, gebt mir Bescheid.
Wo steht das denn?
Im British Museum, habe ich erst viermal erzählt.
Ich habe
nicht zugehört.
Vielen Dank. Wie heißt der Podcast nochmal?
Also es heißt jedenfalls, dass William T. Stead mit einem anderen Typen zusammen eine Geschichte über eine Mumie geschrieben hätte, zeitgleich mit einem Artikel, der nichts mit ihm zu tun hatte, über eine Mumie. Und angeblich wollten Stead und sein Kumpel daraufhin ihren Spiritismus frönen und eine Seance im Museum abhalten, also um den Fluch von ihr zu nehmen. Direkt im Museum, das Museum wollte das nicht. Komisch. Also es zeigt, dass er war halt schon sehr irre, aber eigentlich auch zukunftsgerichtet und ganz komische Mischung. Manch einer argumentiert, wenn eine Mumie an Bord der Titanic gewesen wäre, dann wäre sie doch wohl bei der Fracht aufgelistet gewesen, neben dem anderen Transportgut. Da waren halt andere Sachen, waren halt auf den Listen. Aber ich meine, ich würde halt auch nicht aufschreiben, ich packe meinen Koffer für die Titanic und nehme mit Leinentücher, Hasenfell, Haarnetze und die alte Mumie da drüben. Und weshalb sollte ich die Mumie angeben, wenn die Titanic nämlich eh als massiv unterversichert galt?
Ah.
Das ist ja nochmal eine ganz eigene Story für sich. Ich glaube ja nicht, es war die Titanic, das war das Schwesternschiff, was einfach schon einen Unfall hatte und verkleidet wurde, damit man die Versicherungssumme kriegt. Aber sie war trotzdem unterversichert. Und deswegen glaube ich, hätte es sich auch nicht gelohnt, eine Mumie anzugeben, die versunken ist. Vor allem, wenn man sie halt heimlich auf ein Rettungsboot geschmuggelt hat. Kurz, es ist eine ziemlich verworrene Geschichte. Hm. Vielleicht war eine Mumie auf der Titanic.
Vielleicht waren auch später viele Mumien auf der Titanic.
Oh. Oh. Too soon. Aber es gibt ja noch eine Erklärung dafür, warum jetzt vielleicht Mumiengräber, Sarkophage und so weiter verflucht sein könnten. Die meisten Warnungen innerhalb von Gräbern, auch ägyptischen, scheinen erst nach den ganzen Leichenfledderern und Pharao-Kopfhändlern angebracht worden zu sein. Mhm. Die Flüche wären demnach erst lange nach deren Ableben ausgesprochen worden. Es sind auch Fälle überliefert, bei denen angeblich diejenigen, die direkt als erstes an den frisch geöffneten Sarkophagen standen, direkt danach schwer erkranken. Das wäre damit zu erklären, dass man mit so einer Öffnung auch eine kleine Zeitreise in die Welt der Viren und Bakterien von damals macht, die sich da seit Jahrhunderten tummelten. Schimmel, andere Sporen, was weiß man nicht genau, aber überlegt man so einem geilen, dunstigen kleinen Gämmerchen, schön verschossen. Naja. Amelie, abschließend dennoch die wichtigste aller Fragen. Diese Mumienhex sind alle doof, weil Mumien total und absolut echt verflucht sind. True oder Schmoo? Oh
Gott, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, also ich habe zu große Angst davor, dass mich doch so ein Fluch trifft. Von daher sage ich, es ist wahr, öffnet keine Särge, nehmt euch in Acht. Ich möchte daran glauben, dass es ein bisschen wahr ist und ich fände es, ich glaube, das sind faszinierende Geschichten, die da mit der Titanic und ihrem Untergang einhergehen. Ich glaube, es ist wahr.
Ich fände es gerecht.
Es ist nur fair.
Ja. Also ich muss sagen, ich glaube nicht so ganz an die Mumienflüche, aber ich finde alle diese Mumien-Stories so faszinierend, weil es ja auch so mit die ersten, ja, Gruselgeschichten waren, die man so als Kind kannte, ne? Die gruselige Mumie, ja. Und so aus fernen Ländern.
Und einerseits nicht so gruselig.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn man dann drüber nachdenkt, dass das einfach Leichen sind, die vor sich hin verwiesen.
Ja, eben nicht.
Und ja. Gut, oder eben geschützt sind und was da alles so an, wie du schon sagst, Krankheiten und allem Möglichen drin ist. Und man das aber wirklich über Jahre praktiziert hat, die zu zerstückeln und zu zermahlen und es zu verkaufen, das ist richtig ekelhaft.
Ich finde das immer noch so herrlich, dass die Apotheken hier jeder eine Mumie hat.
Ja. Die Dönerspießmumie. Zip, zip. Das finde ich echt, also und ganz ehrlich, irgendwas muss da dran sein.
Nee, ich mein,
das muss da dran sein, sonst wäre die Welt nicht so fasziniert von Mumien und das bis heute.
Ja, ich meine, in Bremen gibt es ja auch die Mumien.
Ja.
Ne? Im Bleikeller.
Stimmt, stimmt.
Und die waren was? Immer öffentlich zugänglich, bis irgendwann eine der Mumien mal einen lackierten Fingernagel hatte und man dachte, vielleicht sollte nicht jeder dahin.
Das erklärt irgendwie einiges. Bremen ist verflucht. Deswegen sitze ich hier seit 10 Jahren mit dir an einem Tisch.
Im Bleikeller. Also ich sag mal so, wenn es aber darum ginge, dass mir jemand halt eine Mumie anböte, die schon dutzende Leben ruiniert hat, würde ich sagen, nee, danke, ich möchte diese Mumie nicht kaufen, bitte.
Ich nehme nur einen kleinen Zeh.
Genau. Wenn auch ihr abstimmen wollt, ob das Ganze total true ist oder ob ihr kein Wort glaubt und sofort Mumia Vera kaufen würdet am Bahnhof von einer zwielichtigen Gestalt, dann,
die weder Franziska noch ich sind. 18 Uhr, Bahnhof Bremen. Jetzt.
Haben wir eine ganze Mumie? Haben wir so viel, was wir verteilen können?
Das bleibt unser Geheimnis.
Ja, wenn wir jetzt einen großen Keller. Dann geht doch auf den Unheimlich-Podcast
und danach ist hier halt das, wie heißt unser Dienst nochmal? Das FBI an den Haken. Und ab morgen den Geheimdienst als permanenten Zuhörer. Ich grüße euch.
Das sind mir die liebsten Follower. Markus, wir kennen uns. Also, dann geht doch auf den Unheimlich-Podcast Instagram-Account. Dort könnt ihr in der Story bzw. dem Highlight darüber abstimmen, ob das Ganze true oder schmoo ist. Und natürlich unter dem Post kommentieren, was euer liebster Mumienfluch ist, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und weiterhin würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr für den Unheimlich-Podcast eine positive Bewertung in der Spotify-App hinterlasst oder der Apple-Podcast-App oder im Mumien-Fan-Forum von 1993 oder so.
Wir sehen uns im nächsten Leben.
Es folgen die Outtakes.
Wir legen uns jetzt eine frische Gesichtsmaske aus Mumin auf und sehen uns nächstes. Heißt das Zeug Mumin? Muminfix? Wie heißt das Zeug?
Muminfix? Was ist das?
Das Zeug.
Mumia.
Mumia.
Mumienfix.
Wir legen uns jetzt eine frische Gesichtsmaske aus Mumia auf. Oh, ich wollte einen witzigen Abschluss machen.
Finde ich gut. Wie nennt man eine Kuh in einem Sarkophag? Wie nennt man eine Kuh? Warte. Wie nennt man eine Kuh in einem Sarkophag?
Sarku.
Mumie.
Ah, der war schlecht. Vielen Dank dafür.
Ist das das Ende?
Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.